Willkommen zur Ausgabe 414 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber jede Woche.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt mein Spatzi, der Michael, den ich gerade eben mit einem Nieser gequält habe.
Ja, ich kann euch sagen, diese Tornado-Nieser, die Jutta hier loslässt immer, ja, sind echt krass. Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall wieder eine super pickepackevolle News-Folge für euch mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen und ein paar richtig spannenden Themen vor allen Dingen auch. Und da gehen wir heute drüber, aber wir haben auch ein bisschen Loot gekriegt.
Ja, bei dir ist Vantage angekommen.
Ja, Vantage in Deutsch ist da. Ich habe es nur ausgepackt und mir die Materialschlacht angeguckt. Ja, also tausende von Karten. Ich weiß nicht genau, wie viele Karten, aber es sind viele Karten. Und jede Menge anderes Zeug. So, da sind irgendwie Karten noch in so Boosterpäckchen oder in einem Boosterpäckchen. Und sondern so eine Verpackung und dann sind irgendwie noch...
mit einer Spoilerwarnung außen drauf, also dann, nur öffnen, wenn du wirklich da bist.
Und dann sind irgendwie, es sind ganz verpacken Hefte dabei, mit Texten eng beschrieben. Mhm. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, vor allen Dingen, weil das ja kein Kampagnenspiel sein soll angeblich, sondern so ein Spiel, was man tatsächlich in mehreren Partien spielen kann.
Ja, für mich klingt es ein bisschen so, als ob man tatsächlich so Abenteuerbuchmäßig so sein Play-Your-Own-Adventure-Spiel.
Ja, wir sind gespannt und wir werden euch da auf jeden Fall auch noch ein Review liefern zu.
Genau.
Haben wir noch irgendwas anderes gekriegt?
Ich glaube nicht. Dafür habe ich Ministry of Lost Things fertig gespielt, aber das ist ja schon lange da.
Ja. Na gut, ich würde sagen, wir steigen direkt mal in unsere... Achso, nee, wir müssen den... Jutta gestikuliert hier ganz wild. Wir müssen den Werbehinweis machen.
Der obligatorische Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung. Aus Überzeugung.
Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal in die News ein. Unsere erste News kommt von Pegasus. Da wird es im Herbst eine Onitama Big Box geben. Finde ich sehr cool. Ich finde ja Onitama sowieso ein ziemlich cooles Spiel. Ich habe das ja schon seit Jahren im Regal liegen.
Aber hast du nicht alles?
Nee, ich glaube, ich habe die zweite Erweiterung und ich glaube, es gibt drei Erweiterungen insgesamt. Genau, es gibt drei Erweiterungen insgesamt. Licht und Schatten, der Geist des Windes und Senseis Weg. Und ich glaube, die zweite und die dritte habe ich nicht.
Okay, ich würde das nochmal prüfen, bevor du das kaufst.
Ja, ja.
Es sei denn, du willst es halt als Big Box haben.
Ja, also ich sag mal so, einer der Probleme bei Onitama war eigentlich auch schon die Verpackung immer. Ja. Das ist ja in so einer Turmverpackung quasi. Ja. Ja. Und da kann man halt nur sehr schwer, sag ich mal, die, also einmal ist es cool, weil das Spielfeld ist ja so eine Neoprenmatte. Mhm. Und das passt natürlich super da rein und so, aber ja, also es passt nicht alles in die Grundbox, was ich ja immer sehr gerne mache. Ja. Also viele Leute sagen ja, nee, das kann man auf keinen Fall machen, aber ich packe immer die ganzen Erweiterungen in die Grundbox rein.
Und dann steht er da und guckt mich mit großen, traurigen Augen an und fragt, Schatzi, hast du nicht eine Verwendung für diese wunderschöne Box, die jetzt leer ist?
Ja. Auf jeden Fall, das wird im Herbst kommen von Pegasus mit allen drei Erweiterungen drin und noch zusätzlich 14 Promokarten, die erstmals auf Deutsch erscheinen. Wobei bei den Karten für Onitama ist ja nicht so viel Text drauf. Also, na gut. Aber dafür hat man wenigstens alles in einem, sag ich jetzt mal.
Ne? Ja, ja, genau.
Das ist ein schönes Spiel. Wer das nicht kennt übrigens, ach so, sollte man vielleicht nochmal kurz erklären. Das ist so eine Art Schachspiel. Es findet auf so einem Raster statt, so ähnlich wie Schach. Und man kann halt seine Figuren bewegen. Und der Clou ist, dass man die Figuren nur in bestimmten Mustern bewegen kann. Und diese Muster sind jeweils unterschiedlich pro Spiel. Die werden von so einem Kartenstapel gezogen. Und da kann auch, ich müssen wir jetzt durch die Regeln noch nachgucken. Ich glaube, der Gegner bestimmt, welche Muster man benutzen darf, wenn ich mich recht erinnere. Aber also es ist auf jeden Fall ein cooles Strategiespiel. Ja, es ist so, fühlt sich so ein bisschen an wie Schach. Und solche Spiele finde ich aber toll. Ja. Na gut. Von Asmodee kommt auch im Herbst.
Ja. Wir haben dazu übrigens ein Review gemacht am 21.05.2022 in Folge 9.
Das ist auch schon lang her.
Ja.
In Folge 9.
In Folge 9.
Das ist ja 400 Folgen her. Okay, könnt ihr nachhören. Dann hört ihr mal unsere Stimmen in Jung, als wir noch jung und unschuldig waren. Ja. So, zurück zu der nächsten News. Und zwar von Asmodee kommt auch im Herbst das Arkham Horror Rollenspiel Starter Set raus. Wir hatten ja schon über das Arkham Horror Rollenspiel gesprochen. Mhm. Und da wird es jetzt das Starter Set in Deutsch geben. Da ist dann halt alles drin, was man braucht. Da sind halt die Grundregeln drin, da sind auch Würfel drin und da ist auch ein Abenteuer drin. Das Abenteuer heißt Der hungernde Abgrund und das ist auch so gemacht, dass es für Einsteiger gut geeignet ist. Das Ganze ist ja mehr oder weniger so eine Konkurrenz zum Cthulhu-Rollenspiel von Pegasus und basiert halt auf den Arkham-Horror-Spielen von Asmodee. Und die haben halt den Vorteil, dass sie da halt von aus einem riesigen Geschichts- und Artwork-Background ziehen können, weil Arkham Horror und Eldritch Horror und das ältere Zeichen und so weiter, das sind ja alles so relativ narrative Spiele, die auch ganz viel immer Background drin hatten. Den ganzen Ermittlern und den ganzen Hintergründen von den Ermittlern und sowas, das kann man natürlich super auch benutzen für ein Rollenspielsystem und das haben sie jetzt damit gemacht und hat natürlich ein krasses Artwork und da wird es, wie gesagt, jetzt so eine kleine Box geben. Die wird auch wahrscheinlich nicht so viel kosten. Ja, also wenn ihr da Lust habt, da vielleicht einzusteigen, dann guckt euch das mal an. Ich würde euch aber auch raten, es gibt von Cthulhu auch eine Einsteigerbox. Mhm. Ja, und da gibt es auch kostenlose Schnellstarterregeln. Und da würde ich euch vielleicht raten, wenn ihr Cthulhu-Rollenspiel machen wollt, dann guckt euch doch mal beides an und guckt und schaut, welches euch mehr liegt. Ja, gerade bei so einem narrativen Spiel ist es natürlich irgendwie wichtig, dass das, dass die Regeln.
Ja, dass man mit den Regeln und der Story so ein bisschen, genau, so ein bisschen mitschwingen kann. Was ich gerade schade finde, das wusste ich nicht, bis ich das Bild hier gesehen habe, dass das nur sechsseitige Würfel hat. Ich liebe ja meinen W20 und den W12 und so.
Das ist halt kein D20-System. Das Cthulhu-Rollenspielsystem hat auch nur sechsseitige Würfel.
Oh Mann.
Tja. Jetzt reden wir noch über Dragons and Dragons, aber nicht Dungeons and Dragons, sondern Dragons and Dragons. Das ist eine Erweiterung für Flamecraft. Die kommt auch im Oktober jetzt von Asmodee in den Retail. Ich habe das gesehen und dachte, dann hast du Jutta zugerufen, so über das Büro hinweg. Hey, da kommt Dragons and Dragons mit Flamecraft. Und dann kam Jutta raus und hat mir das Packung unter die Nase gehalten.
Ja, weil ich habe beim Kickstarter für Flamecraft Duels mitgemacht und da konnte man das mitbestellen.
In Englisch.
In Englisch allerdings. Jetzt bin ich in dem Problem, ich glaube, ich brauche es auf Deutsch.
Ja, okay. Das Grundspiel haben wir in Deutsch, oder?
Ja, das Grundspiel haben wir nämlich in Deutsch und ich habe gedacht, ist egal, aber und war auch irgendwo der Meinung, dass das ja vielleicht gar nicht auf Deutsch kommen würde, aber es gibt es jetzt auf Deutsch, also ja.
Ja, es gibt auf jeden Fall, deswegen heißt es auch Dragons und Dragons, da gibt es Doppeldrachen drin.
Genau.
In dieser Erweiterung.
Und es gibt eine neue kleine Playmat.
Ja. Dann gibt es eine etwas mysteriöse Neuankündigung von Bruno Catala und Theorie Wehr. Da soll ein Spiel kommen in 2027 allerdings erst. Es nennt sich Fantasy Tiles und es wird so ein bisschen auf Azul angespielt. Also es kommt vom selben Verlag wie Azul, aber nicht vom selben Autor logischerweise. Und da haben wir auch nur ein Facebook-Reel bis jetzt und da wird ganz mysteriös getan, was das denn sein soll. Da wollten wir einfach nur mal, dass ihr vielleicht gucken könnt an diesem Reel, was ihr davon haltet. Ja, das wird auf jeden Fall dann kommen. Und Bruno Catala und Theo Rivera sind ja schon, Rifeen,
sag ich ja, jetzt mal. Also sie haben auch bei Instagram, habe ich schon zwei, drei Hinweise dazu gesehen. Sie machen gerade noch auf sehr mysteriös, zeigen schon mal das ein oder andere Teil oder so und wollen, dass man gespannt bleibt.
Ja. Dann ist endlich raus, wann es das Excursion Crowdfunding gibt. Nochmal zum Refresh, da hatten wir auch schon drüber berichtet. Excursion ist der Nachfolger von Galactic Cruise. Und in Excursions machen wir genau das, was der Name sagt, nämlich in Galactic Cruise sind wir die Kreuzfahrt-Raumschiff-Branche eingestiegen und haben die Leute sozusagen mit dem Raumschiff durch die Gegend geschippert. Und bei Excursions nehmen wir die Leute und machen mit denen Landausflüge. Total coole Idee.
Wow, schön.
Ja, und das schwebt schon ganz lange durch den Fandom und sowas. Ja, wie gesagt, wir hatten da schon drüber berichtet und es gab auch schon ein Cover jetzt mittlerweile und so. Und jetzt kam raus, dass am 6.10. der Kickstarter startet. Da bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja, da ist also sowas von.
Hoffen wir, dass das wie beim letzten Mal ist, dass man das Deutsche dann auch direkt mitbekommt.
Ja, das wäre super gut. Ja. Ansonsten müssen wir warten, bis es in den Retail kommt.
Gucken wir mal. Dann hat Asmodee, dann sind wir auch wieder beim Crowdfunding, aber auf eine andere Art und Weise. Bei Asmodee gibt es schon wieder ein Reprint on Demand. Wir halten ja davon nicht so richtig viel. Allerdings ist das diesmal zu dem Thema Sword and Sorcery und da gibt es eine neue Erweiterung namens Abyssal Legends. Und da war die tatsächlich vorige Erweiterung mit diesem Modell erfolgreich. Das heißt, das hat schon mal geklappt mit diesem Reprint on Demand. Mhm. Im Prinzip finde ich das irgendwie so ganz seltsam. Also Reprint on Demand bei Asmodee ist folgendes. Ihr sollt zu eurem Spieleladen gehen und dann quasi den davon überzeugen, dass er das bei Asmodee bestellt.
Ja, hallo Spieleladen, ich möchte das kaufen, also bestell das doch mal bei Asmodee und am besten nicht nur das eine, das ich haben will, sondern ein paar mehr.
Ja, und anstatt ein richtiges Crowdfunding zu machen, macht man halt sowas und das ist halt zum Beispiel bei das ältere Zeichen komplett schiefgelaufen, ne? Logischerweise, weil ich meine, wie hoch ist denn die Hürde, jetzt nicht einfach zu klicken und zu sagen auf Kickstarter oder auf Gamefound, ich will da mitmachen, ja, sondern ich muss zu meinem Laden gehen und muss dann irgendwie sagen, ja, ich will da mitmachen, dann muss der Laden auch damit einverstanden sein, weil der hat ja das Risiko im Wesentlichen, ja, weil du könntest ja nie wiederkommen im Zweifelsfall, ja. Und dann muss der wiederum bei Asmodee anfragen und das Ding bestellen, halte ich für durch die Brust ins Auge. Ja, also
ja, und vor allen Dingen, du verlierst ja auch eine gewisse Anzahl an Interessenten schon allein deshalb, weil der Weg zum nächsten Brettspielladen einfach zu weit oder zu kompliziert ist. Ich meine, bei uns ist das ja jetzt gerade auch nicht mehr so einfach, weil ja die Brücke eingestürzt ist und wir in Bonn jetzt quasi auf die Rosinenbomber warten.
Ja. Ja, also ich finde das irgendwie alles seltsam. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das vorige Pre-Print-on-Demand von Sword and Sorcery mit der vorigen Erweiterung war erfolgreich. Und hier ist es so, es müssen 700 Vorbestellungen zusammenkommen und dann wird es im Frühjahr 2027 ausgeliefert. Und das Ganze kann man sich dann, kann man mit seinem Spielladen ausbaldowern bis zum 31. August, also nicht mehr so ganz lange Zeit.
Ja, genau.
Dann habe ich was Schönes gefunden an einer Neuerscheinung, die auch allerdings erst 2027 kommt, und zwar Downtown. Das ist ein Backbuilding-Spiel, wo man eine Stadt baut. Das Artwork ist ziemlich cool. Das Artwork kommt auch tatsächlich von Ian O'Toole. Ja, den haben wir ja schon letzte Woche bei Dominant Species kennengelernt sozusagen oder gehabt. Ja.
Das Artwork sieht nicht fertig aus.
Ich finde das super. Und es kommt von Bitewing Games, die ja auch mit Allplay zusammenhängen. Ja, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Ding. 2 bis 4 Spieler, 60 bis 90 Minuten, ab 14 Jahre, wird also eher so ein Kenner-Expertenspiel. Und wie gesagt, ist ein Backbuilding-Game, das hier auch schon im Untertitel steht. Ich finde das Artwork cool.
Ja, also für alle, die jetzt gerade nicht auf ihrem Display gucken können, wie das Spiel aussieht, du hast halt diesen Schriftzug Downtown, der aus einzelnen Buchstaben, die quasi wie so Gebäude so ein bisschen vom Style her sind, aber die sind halt nicht in einer Linie oder so, sondern die sind so ein bisschen hingewürfelt. Mhm. Und das macht es schon schwierig, den Titel zu lesen. Und dann haben die das auf so einem gelb-lila Hintergrund, wo so ein paar blaue Straßen durchführen. Und für mich sieht das aus, als ob da jemand noch nicht fertig ist mit Malen.
Ist übrigens vom selben Designer wie Gingham.
Ja, das mag ja sein, aber auch
ich sag's nur.
Ja, es gibt Perlen und auch Menschen, die Perlen erzeugen manchmal Gurken. Mhm.
Na
optische.
Na gut.
Das heißt nicht, dass das Spiel vielleicht nicht was kann.
Exit, die Spielreihe, feiert 10-jähriges Jubiläum. Und dazu hat Kulturgut Spiel ein Interview geführt mit den Autoren, Inka und Markus Brandt. Und das haben wir euch verlinkt, das könnt ihr mal reingucken. Ist spannend, die erzählen auch ein bisschen, wie so die Spiele zustande kommen. Und auch, ob sie dann überhaupt noch Lust haben, diese Dinger zu machen, nachdem da jetzt schon jede Menge von diesen Titeln rauskamen. Ich bin ja irgendwann ausgestiegen, weil ich finde die zu gleichförmig, ehrlich gesagt. Wobei sie in dem Interview sagen, dass sie eigentlich genau das nicht wollen. Sie wollen, dass jedes halt irgendwie einzigartig ist und so. Aber ich finde die Mechanik einfach nicht. Also, die war zu ihrer Zeit, war das natürlich absolut krass innovativ und die haben zu Recht ja auch den Sonderpreis bekommen damals. Aber mittlerweile gibt es einfach aus meiner Sicht bessere Escape-Spiele als die Exit-Reihe. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viele Leute da Die-Hard-Fans sind und jeden neuen Titel kaufen. Und das sieht man auch immer auf das Spiel, wenn ein neuer Titel rauskommt, dann bilden sich da immer Schlangen am Stand von Cosmos. Und ich bin da ausgestiegen irgendwann.
Ja, also ich glaube, was halt tatsächlich so ein bisschen Stereotyp ist und was dich halt auch stört, ist dieses Thema, dass du halt immer mit diesem Kartensystem arbeitest, wo du halt irgendwie deine Hinweise ziehen kannst zu dem Thema und dieser Lösungsscheibe, die dir dann im Grunde genommen sagt, welche Karte jetzt hier den nächsten Hint bringt. Und das ist natürlich ein Mechanismus erstmal, den du benutzt. Die Rätsel selber sind ja schon unterschiedlich, also die sind nicht Stereotyp, sondern dieses, wie komme ich dann zu der Antwort, ob meine Lösung jetzt richtig ist oder nicht richtig ist, führt halt immer wieder über diese Scheibe und dieses Kartensystem. Und das ist schon relativ gleichförmig. Und was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist, die Level-1-Dinger sind mir mittlerweile zu einfach, weil man hat sich ja auch weiterentwickelt, was so Rätsellösungen angeht. Ich finde es aber schwierig. Wir haben so ein, zwei etwas schwierigere gespielt und da ist halt nicht eine Reihenfolge der Rätsel vorgegeben, was ich an sich nicht schlimm finde. Aber wenn du da stuck bist, wird es dann halt schwierig, irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden, weil du eigentlich immer gesagt bekommst, ja nee, du musst erst das andere Rätsel finden und lösen. Ah nee, du musst erst das andere Rätsel finden und lösen. Und du sitzt da teilweise, also zumindest war es bei uns so, dass wir eine halbe Stunde da gesessen haben und versucht haben, das Rätsel zu finden, das wir als erstes lösen müssen. Und offensichtlich waren wir alle vier blind auf allen beiden Augen, weil wir haben dieses Rätsel halt einfach nicht finden können und damit konnten wir das Spiel faktisch nicht spielen.
Tja. Ja, ja. Wie gesagt, den Artikel haben wir euch verlinkt, könnt ihr mal nachlesen, ist ganz spannend. Dann kommt tolle neue Ankündigung, Tabletop kommt zurück. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was ist Tabletop? es gab vor Jahren mal eine YouTube-Brettspielshow mit Will Wheaton. Will Wheaton war der Host. Will Wheaton ist der Wesley Crusher aus Star Trek und aus der Will Wheaton aus Big Bang Theory. Und der hatte eine YouTube-Brettspielshow, wo er seine ganzen Kumpels immer eingeladen hat. Und das waren auch teilweise halt Schauspieler und auch bekanntere Leute und so. Und mit denen hat er halt ein Brettspiel gespielt. Und das war immer sehr gut produziert. Und Will Wheaton hat die Regeln am Anfang erklärt und dann haben die das gespielt. Es war wirklich schön anzugucken. Und das wurde irgendwann eingestellt, weil ich glaube, der Sender verkauft wurde, dieses Network, das das gemacht hat auf YouTube, wurde verkauft. Ist also auf irgendwann eingestellt worden. Das Ganze hieß Tabletop. Und jetzt ist im Rahmen der The Guild Kinofilm Crowdfunding Kampagne, haben sie jetzt gesagt, okay, sie bringen Tabletop zurück als unter einem anderen Namen, weil sie den Namen halt nicht haben, logischerweise, ja. Der neue Name ist Con Ludo, das ist lateinisch für Play Together, also Spiel zusammen. Und das Ganze wird von Felicia Day und Will Wheaton gemacht. Felicia Day ist die Frau hinter The Guild und die kennt man auch aus Fernsehserien und so. Ja. Supernatural hat die zum Beispiel mitgespielt. Und das finde ich eigentlich spannender als den The Guild Kinofilm. The Guild ist so eine Webserie von Felicia Day, die sie vor Jahren gemacht hat, um so eine Rollenspielergilde, also eine Online-Rollenspielergilde. Und da soll jetzt ein Kinofilm produziert werden. Dafür ist eigentlich das Crowdfunding. Aber jetzt ist das Crowdfunding halt auch für diese Tabletop-Show, also für Con Ludo. Und das finde ich viel, viel spannender. Und deswegen habe ich auch direkt mal mitgemacht.
Okay. Ja.
Und ich, also damals war das wirklich sehr, sehr populär. Ich habe damals mit dem Marketingleiter von Pegasus geredet. Das ist schon Jahre her, also ist echt schon lange her. Und der meinte, wenn Will Wheaton da ein Spiel vorstellt, merkt man das an den Verkaufszahlen.
Okay, ja? Cool.
Das ist echt ganz schön krass gewesen. Und
ich habe das leider nie gesehen, ich kannte das gar nicht.
Gibt es ja noch zu sehen, also ja, kann man sich noch anschauen.
Ich kenne es halt nicht.
Ja, ja. Also wirklich richtig gut gemacht, auch richtig gut produziert und ich erhoffe mir da Schönes, sag ich jetzt mal. Da freue ich mich echt drauf.
Okay.
Von Ludo. Dann eine Neuankündigung für die Spiel diesmal, also das wird es schon im Herbst geben und zwar Infiltrados von Per Silvester. Per Silvester ist auch der Designer von The King is Dead. Finde ich ein sehr, sehr cooles Spiel. Das Ganze kommt bei Do It Games raus, ist für 3 bis 6 Spieler, also erst ab 3 Spieler, ja, und dauert nur zwischen 10 und 20 Minuten, denn es ist ein ganz, ganz schnelles Deduktions- und Hidden Identities-Spiel, also wir wissen nicht, wer ist. Und es geht darum, dass wir, eine Seite spielt die Spezialagenten und eine Seite spielt die Mafia und wir müssen uns gegenseitig sozusagen bekriegen und wir müssen vor allen Dingen rauskriegen, wer in unserem Team spielt. Das Cover-Artwork finde ich ziemlich cool. So ja. Ein bisschen so Dark Noir Comic, ja. Und da haben wir euch einen Artikel verlinkt, wo so ein bisschen drüber eingegangen wird, wie das ganze Spiel funktioniert und was man da so machen kann und so weiter. Das ist also so ein kleiner Designer-Artikel, sag ich jetzt mal.
Ja. Okay.
Spannendes Thema bei BoardGameWire war diese Woche die Fairness bei Brettspiel-Designer-Verträgen. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Da hat eine Organisation eine Umfrage gemacht bei Designern über die Verträge, die sie haben mit ihren Publishern und hat mal so zusammengetragen, wie die Publisher sich denn bei bestimmten Aspekten so verhalten und sowas. Und das ist ganz schön detailliert geworden. Und da geht es halt auch drum, sowas wie, wie lange bleiben die Rechte beim Publisher? Was passiert, wenn die Rechte wieder zurückgehen? Was passiert mit den restlichen Produkten, die noch im Lager sind zum Beispiel und sowas? Wie lange dauert das überhaupt, bis diese Rechte zurückgehen? Was dürfen die Publisher machen? Behalten die Publisher den Namen und das Artwork oder behalten sie oder geben sie das mit sozusagen mit dem Spieldesign und sowas? Also es ist total spannend, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, was so einzelne was in so Brettspielverträgen üblicherweise drinsteht. Da geht es auch um Vergütung, also wie viel bekommen die vorab, ja, wie viel bekommen die pro verkauftem Spiel und so weiter. Also echt ein spannender, ganz, ganz spannend zu lesen. Und sie haben auch tatsächlich jetzt gesagt, die Brettspielverlage mit den fairsten Bedingungen haben sie aufgelistet. 25th Century Games, Fireside Games, Lunapunk Games, Platehead Games und Up Games sind die highest scoring Publishers, lese ich hier gerade vor. Ja.
Okay.
Was sie nicht geschrieben haben, wer die schlechtesten waren. Das ist auch leider in dem Report nicht zu finden. Ich habe es nachgeguckt. Ja. Aber es ist trotzdem mal wirklich interessant zu sehen, mal wie das Ganze im Hintergrund so funktioniert und was so in so Verträgen üblicherweise so an Bedingungen drin stehen, weil das genau darum geht es halt. Welche Bedingungen sind in welchen Verträgen drin? Da ist ja noch aufgelistet, so diese Bedingungen mit, was passiert mit dem restlichen restlichen Zeug im Lager, wenn die Rechte zurückgehen? Bekommt das der Autor? Darf das weiterverkauft werden? Darf es nicht weiterverkauft werden? Und da kann man mal gucken, wie die einzelnen...
Worum man sich so alles Gedanken machen muss, wenn man so einen Vertrag machen möchte.
Genau. Hey, Owlplay haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen im Rahmen von, da sind wir wieder zurück bei Dominant Species. Mhm. Ja, Owlplay steigt jetzt in die Expertenspiele ein mit ihren neuen Spieleserien. Und da gab es jetzt auch auf BoardGameWire ein Interview mit einem der Chefs, Joe Wiggins. Und das ist auch sehr spannend. Da erzählt er so ein bisschen über den Hintergrund, warum sie jetzt irgendwie von so eher kleinen Casual-Spielen oder Zweispieler-Spielen jetzt tatsächlich in so die komplexeren, aufwendigeren Spiele einsteigen. Denn ich meine, Dominant Species ist schon ein komplexes Spiel, ne? Ist schon so ein deutliches Expertenspiel. Und da geht er so ein bisschen auf die Hintergründe ein. Ja. Er sagt auch, dass sie ihren Spiele-Output bei den kleineren Spielen ein bisschen reduziert haben. Ja. Also sie hatten vorher immer so 20 Spiele pro Jahr, die sie rausgebracht haben. Jetzt sind sie so bei 12 bis 15, um diese Bandbreite, die sie dann haben, also diese Arbeitskraft, die sie dann da quasi rauskriegen, dann in diese Expertenspiele zu investieren. Und sie freuen sich total, das zu machen, und sie wollen halt auch neuere Kundengruppen ansprechen, die sie halt vorher mit ihren etwas einfacheren Spielen vielleicht nicht erreicht haben. Ist auf jeden Fall ein spannendes Dings, und er deutet auch so ein bisschen an, dass die nächsten Spiele in dieser Expertenspielreihe wahrscheinlich neue Sachen sein werden, aber er hat noch einen Klassiker im Auge. Da bin ich immer gespannt, wenn das vielleicht auch so ein GMT-Spiel werden könnte. Das wäre schon, mir fallen da noch so ein paar ein.
Ja, also ja. Auf jeden Fall ist das definitiv ein Verlag, den man im Auge behalten muss und sich angucken muss, was die da so auf den Markt bringen.
Ja. Dann sind wir doch mal bei Asmodee. Asmodee hat ja die Zombie-Seiten-Linie aufgekauft von Simon und bringt jetzt nach und nach Sachen raus davon. Und das nächste Produkt aus dieser Serie wird das Deceased sein. Das ist quasi die Marvel-Zombies-Variante aus dem DC-Universum.
Jemini, Superman als Zombie.
Genau, das wurde von Simon damals noch im Crowdfunding gebracht und kommt jetzt in den Retail. Ich habe allerdings keine Informationen darüber gefunden, ob es auch in Deutsch kommt. In Englisch kommt es auf jeden Fall am Anfang September raus in Laden und wird $140 kosten. Und dann würdet ihr das hier auch kaufen können. Naja, es ist halt so ein heftiges Miniaturenspiel. Ne?
Ja, trotzdem finde ich das immer so eine Hausnummer, wo man dann zweimal überlegen muss, ob man das wirklich ins Regal stellen muss.
Ja, naja. 1-6 Spieler, 60 Minuten Spielzeit ist halt so ein, ich meine, das ist halt immer noch ein Zombie-Side. Das ist halt sowas, was man spielen kann, wenn man besoffen ist. Oder vielleicht auch spielen sollte, wenn man besoffen ist. Ja. Wenn das so ist wie bei Marvel Zombies, dann spielt man hier die Zombies.
Ja.
In dieser Variante. Ja. Gut. Weitere Neuankündigungen. Ein spannendes Spiel von Heidelberg kommt jetzt im Herbst auch noch. Und zwar Alebrijes. Es wird irgendwie schwierig.
Alebrijes. Ich würde sagen, es ist Spanisch oder Portugiesisch.
Es ist Mexikanisch.
Ja, dann ist es Spanisch.
Ja, es hört sich so ein bisschen an wie Spanisch-Mexikanisch. Es hört sich ein bisschen an wie ein Stichspiel, allerdings mit so ein paar Kniffen drin. Das Schöne ist aber das Artwork. Es hat so ein richtig schönes mexikanisches Artwork, und Heidelberg weist auch mehrmals im Pressetext darauf hin, dass das Artwork ja so toll wäre und dass es mit so UV-Druck gedruckt ist. Ich finde das Artwork richtig cool. Ja. Also das sollten wir uns auf jeden Fall näher angucken. Das Spiel eigentlich ist von 2025, kommt jetzt auf Deutsch, wie gesagt, im Herbst. Ist für 3 bis 5, warum lachst du?
Weil ich die meisten Heidelberg-Kartenspiele nur wegen des Artworks gekauft habe. Ja, hier das haben, mit den Monkeys und mit dem Tales on Fire. Und ja, die haben halt einfach ein Händchen für cooles Design.
Ja, die kleinen Kartenspiele von Heidelberg sind alle so Designkracher, das stimmt. Ja,
oder hier Spicy.
Ja, Spicy, da gibt es ja sogar mehrere Varianten mit
Sweet Spicy.
Genau, gibt es mit mehreren verschiedenen Artworks. Schön finde ich übrigens auch, dass es tatsächlich nicht nur ein mexikanisches Thema hat, dieses Spiel, sondern auch von einem mexikanischen Designer ist und natürlich auch von einem mexikanischen Illustrator oder von einer mexikanischen Illustratorin. Joel Escalante und Rafael Escalante sind wahrscheinlich verwandt und das sind die Designer von dem Ganzen. Das Original kam bei Fractal Juegos raus und ist für 3 bis 5 Spieler, spielt sich in 20 Minuten ungefähr, ist ab 8 Jahre und das gucken wir uns auf jeden Fall an, auf das Spiel.
Ja, ich denke auch.
Dann hat ja Jutta letztes Mal, da haben wir auch drüber berichtet, die Werwölfe-Fernsehshow auf ARD gebinged, ja, und fand die total super. Ich bin nach der ersten Folge ausgestiegen. Nicht nur, dass ich ja Werwölfe völlig furchtbar finde. Das ist halt so eine Reality-Show, wo die Leute im Wesentlichen labern. Und das ist halt genau, na gut, man darf natürlich nicht meckern, weil das ist genau dasselbe, was bei einem Werwölfe-Spiel auch passiert. Egal, auf jeden Fall, da kommt jetzt eine zweite Staffel, ja, und zwar am 24.09. mit 15 neuen Kandidaten und Quests und neuen Sonderrollen. Jutta sitzt schon hier und ist ganz hibbelig und wird die zweite Staffel wegbingen.
Schatzi flunkert hier, ohne rot zu werden. Was? Ich habe gerade eben gesagt, ich weiß ja nicht, ob man davon wirklich eine zweite Staffel braucht. Ja, die erste Staffel hat Spaß gemacht zu gucken. Aber ich habe ein bisschen Sorge, ob das jetzt nicht alles sehr stereotyp wird.
Ja, es gibt 15 neue Kandidaten.
Ja, 15 neue Kandidaten, die sich wahrscheinlich genauso dumm verhalten wie die ersten 15 Kandidaten. Es gibt
neue Sonderrollen.
Ja, wahrscheinlich konnten sie die anderen Sonderrollen halt nicht ins Spiel bringen.
Ab dem 24.09. wissen wir da mehr. Da könnt ihr euch das angucken in der ARD-Mediathek. Letztes Mal war das auch nur in der ARD-Mediathek, wenn ich mich recht erinnere, oder? Das gab es nicht im Fernsehen. Nee,
das wurde auch ausgestrahlt.
Wurde ausgestrahlt?
Okay. Yes.
Ich habe mich irgendwie dunkel erinnert, dass da irgendwas war mit, die haben das irgendwie in der Mediathek vergraben. Naja, egal.
Vielleicht haben sie irgendwann aufgehört, das auszustrahlen, aber die ersten Folgen kamen, ich meine, ich auch live ausgestrahlt.
Ja, dann würden sie ja keine zweite Season machen, wenn es nicht erfolgreich gewesen wäre.
Ja, aber vielleicht brauchen sie auch Erfolg in der Mediathek, dass die jemand nutzt.
Ja.
Du warst ja neulich auch ganz erstaunt, dass deine Mama die benutzt.
Ja, in der Tat. Jo, damit kommen wir zu unserer letzten News. Das ist eine News nochmal zum Rollenspiel zurück, nämlich vom Schwarzen Auge. Da gibt es einen neuen digitalen Service namens DSA Unbound. Das ist ein Service, der sich so ähnlich anfühlt wie D&D Beyond. Das heißt, die versuchen halt die ganzen Regeln und einen Charakterbilder und ein paar andere Tools noch zu bündeln. Ich habe mir das mal angeschaut. Ich bin jetzt kein DSA-Spieler mehr. Ich habe das als Schüler gespielt. Ja. Seitdem habe ich das nicht mehr gespielt und bin zu DSA, D&D umgeschwenkt sozusagen. Es sieht cool aus. Es hat eine Menge Funktionalität in dem Charakterbilder, den habe ich heute mal durchgeklickt, so ein bisschen.
In der Heldenschmiede.
In der Heldenschmiede, genau. Das Ganze, also ich sag mal so, ich bin ja Softwareentwickler und ich will jetzt keine Verschwörungstheorien aufstellen, aber ich habe mich heute durchgeklickt. Nee, ich habe mich heute durchgeklickt und da gehen so ein paar Klingeleien an bei mir im Hinterkopf mit, das sieht fast so aus, als ob das mit Vibe Coding gemacht wurde. Wer das nicht kennt, Vibe Coding heißt, dass ein AI-Agent das implementiert hat, in weiten Teilen. Das ist ja nichts Schlimmes, macht in der Softwarebranche machen das alle, ja, und aber das führt halt ganz oft dazu, dass die Anwendungen so ein bisschen überbordend werden, ja, und so ein bisschen verspielt. Und das Gefühl habe ich da so ein bisschen, weil da gibt es irgendwie hier was zum Aufklappen und hier was zum Aufklappen und hier hängt noch ein Brimborium dran und hier kann man noch was machen und so. Das sieht mir ein bisschen vibe-coded aus, sag ich jetzt mal, ja.
Vielleicht war der Entwickler auch einfach nur ein bisschen verspielt.
Ja, ja. Aber es ist natürlich eine super Erleichterung für Leute, die einen Charakter erstellen wollen, weil du kannst ja quasi so Wizard-mäßig aus den Menüs auswählen, kannst sagen, ich will ein Waldläufer sein und ich will von diesem Volk sein und so.
Ich habe noch nie das Schwarze Auge gespielt. Muss ich da auch würfeln, um meine Stärke festzulegen?
Ja, es ist also vom Konzept her sehr, sehr ähnlich.
Sehr, sehr ähnlich, alles klar.
Ja, sehr ähnlich. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, da könnt ihr euch einen Account machen und dann könnt ihr das ausprobieren. Das ist im Moment im Beta. Und da soll es auch noch weitere Funktionalitäten geben. Es gibt noch ein paar Sachen, die sind sozusagen abgedunkelt und nicht funktional im Moment, aber das wird mit Sicherheit noch kommen. Auf jeden Fall spannende Sache.
Was ich gerade ein bisschen gruselig finde, ist, dass ich nur die Seite aufgerufen habe Ich bin nicht angemeldet und ich habe schon ein 141 Nachrichten an der Glocke-Marker dran. Was ist denn da passiert?
Ja, das meinte ich auch. Also ich finde auch, das Design sieht so ein bisschen vibe-coded aus, ehrlich gesagt. Ja, ist, man kennt dieses bisschen glatt gebügelte Design. Also vielleicht.
Ja, das sind die Blogbeiträge quasi, genau. Der Changelog, alles klar.
Also ich meine, vielleicht, wir haben ja auch viele Hörer, die auch Entwickler sind und so. Ja, was, guckt euch das doch mal an und sagt mal, was ihr davon haltet. Ja, ich glaube, das ist groß und Teilen von einer AI gebastelt worden.
Und hier muss ich mich jetzt jedes Mal, solange ich nicht angemeldet bin, durchklicken über die Hilfe, wo ich was mache. Das ist ja auch nervig. Alles klar, ich weiß, was du meinst.
Free League hat übrigens auch angefangen mit sowas jetzt. Mhm. Die haben sowas auch rausgebracht, sowas ähnliches für ihre Rollenspiele. Die machen ja viel so Lizenzrollenspiele, Herr der Ringe zum Beispiel, The One Ring. Und von denen wird es auch sowas geben. Das sieht aber eher so aus, habe ich mir heute auch angeschaut, das sieht eher so aus, ob das auf D&D Beyond basiert. Und das wäre auch naheliegend, weil auch die Free League 5e-Rollenspiele, also die D&D-kompatiblen Rollenspiele, ja. Da gibt es ja auch einen Herr der Ringe, das gibt es wiederum auf D&D Beyond, was der Dungeons & Dragons Wizard Vorreiter ist für diese ganzen Toolsets, die online sind. Das von D&D gibt es aber schon sehr, 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 sehr lange. Und das ist auch sehr durchdacht und macht auch total Sinn. Und ich erzeuge meine Charaktere immer nur noch dadurch. Ja. Na gut. So, jetzt haben wir ein bisschen viel über Technikkram geredet. Ich würde sagen, das war's für heute.
Ja, wir hatten also wieder pickepacke volle News für euch. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Haben wir was übersehen? Gibt es irgendwas, was euch besonders interessiert? Habt ihr eine Meinung zu irgendeinem Punkt, die anders ist als unsere? Lasst es uns wissen. Wir freuen uns über Kommentare und Hinweise über die verschiedenen Kanäle.
Und ansonsten hören wir uns am Mittwoch wieder.
Genau, und bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, tschüss.